Frau Mevissen, bitte stellen Sie sich kurz vor.
Ja, ich bin Katrin Mevissen, Projektentwicklerin bei den Freischwimmern. Aus dem Grund bin ich wahrscheinlich heute zu dem Thema hier.
Wahrscheinlich.
Ich bin gebürtige Krefelderin, komme von hier, habe Kommunikationsdesign studiert, hier auch an der Hochschule Krefeld und habe mein Büro auch hier auf dem Westwall, also bin schon sehr dieser Stadt verbunden.
Und wofür setzen Sie sich ein?
Ja, also ich habe die Freischwimmer mitgegründet. Das ist der Verein, der sich um das Krefelder Stadtbad auf der Neusser Straße bemüht und seit 2018 aktiv dort vor Ort das Areal umgestaltet und ja, der Bürgerschaft quasi wieder zur Verfügung stellt.
Okay, wie lange sind Sie denn schon dabei?
Ja, 2018 haben wir uns gegründet. Stimmt. Etwa ein kleines bisschen vorher gab es so Vorüberlegungen natürlich, aber etwa seitdem.
Warum machen Sie beim Podcast mit?
Ja, ich bin angeschrieben worden und fand das ganz spannend, das Projekt. Und überhaupt, ja, liegt mir viel an dieser Stadt und deswegen rede ich auch gerne über diese Stadt. Dann ist es doch in Ordnung. Ja.
Okay.
Okay, ich glaube, jetzt bin ich dran. Ne? Okay. Herr Stoms, bitte stellen Sie sich und Ihren Verein kurz vor.
Ja, mein Name ist Andrea Stoms. Ich bin auch gebürtiger Krefelder, wohne seit Geburt hier. Meine Familie wohnt auch schon hier in Krefeld. Und ich bin Vorsitzender des Bürgervereins Bahnbezirk. Da bin ich so ein bisschen dran gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich bin schon relativ lange dabei, war auch lange Zeit mal mit im Vorstand und war dann einige Jahre, war ich so nicht mehr im Vorstand, bin aber dann wieder an den Bürgerverein praktisch dran gekommen und ja, dann ging es immer darum, wer macht denn jetzt den Vorsitzenden und ja, dann habe ich wohl an der falschen Stelle mal Ja gesagt und schon war ich dabei. Mache das jetzt auch schon einige Jahre als Vorsitzender. Und ja, dieser Bürgerverein setzt sich eben auch für die Belange im Viertel ein, Bahnbezirk. Das ist so südliche Innenstadt ungefähr. Das ist das, was ich so mache.
Was motiviert Sie, Mitglied im Bürgerverein zu sein?
Also ich halte das bürgerschaftliche Engagement für unheimlich wichtig. Vor allen Dingen ein Punkt ist vielleicht entscheidend, dass die Bürgervereine generell, also unserer speziell auch, parteipolitisch neutral sind. Das heißt, wir sind relativ ungebunden, was so das Geschehen drumherum angeht. Uns interessiert wirklich die Bürgerschaft, das Viertel, wie sich so ein Viertel entwickelt, was man daraus machen kann. Wir versuchen auch so ein bisschen, sagen wir mal, das Brauchtum hochzuhalten. Also wir machen immer einen großen St. Martins-Umzug. Den haben wir dieses Jahr auch wieder machen können. Pandemiebedingt war das leider in den letzten beiden Jahren nicht möglich. Aber das versuchen wir eben so auch hochzuhalten. Findet auch sehr viel Anklang im Viertel, muss ich sagen. Ansonsten merke ich auch, dass es im Viertel viele engagierte Menschen gibt, die sich gerne einbringen wollen. Vielleicht nicht mehr in dem Maße, wie das früher mal üblich war in den Vereinen, dass man also langjährige Vereinsmitglieder hat, sondern das ist vielleicht doch etwas mehr projektbezogen geworden. Trotzdem halte ich die Bürgervereine generell für ein ganz wichtiges Bindeglied zwischen Verwaltung und Politik und Bürgerschaft. Von daher bin ich nach wie vor also überzeugt von den Bürgervereinen und mache das auch gerne.
Und wie läuft eine typische Vereinssitzung ab bei Ihnen?
Wie man sich das so vorstellt, da sitzen ein paar alte weiße Männer. Nein, also wir haben regelmäßig Themen auf der Tagesordnung, die werden dann abgearbeitet. Die versuchen wir dann auch nach vorne zu bringen, beziehungsweise wirklich abzuarbeiten, dass man sagen kann, okay, das haben wir dann auch so geregelt. Und im Anschluss, das muss ich natürlich auch sagen, entwickelt sich dann sowas wie ein Stammtisch. Also wir tagen immer im Dachsbau, auch eine altehrwürdige Gaststätte in Krefeld. Und dann gibt es natürlich immer noch so ein paar Bierchen hinterher. Und wenn die Vorstandssitzung zu Ende ist, dann verbessern wir also die Welt.
Und ja, warum nehmen Sie heute am Podcast teil?
Ging mir genauso. Ich wurde angeschrieben, habe gesagt, okay, mache ich mit. Es ist immer eine gute Gelegenheit, sein Anliegen ein bisschen nach vorne zu bringen. Deshalb bin ich dabei. Frau Mevissen, was haben Sie gelernt auf dem Weg von einer Initiative zu einem Verein?
Ja, was habe ich gelernt? Man lernt eigentlich jeden Tag was Neues bei uns, denn es ist alles immer sehr, ja, man muss immer sehr beweglich sein, weil sich alles jeden Tag verändert. Ja, wir haben ja angefangen, da gab es einfach die Idee, dieses Stadtbad wieder zu öffnen und wir hatten einen eine Begehung vor Ort mit nur ganz wenigen Menschen und haben gedacht, okay, jetzt gründen wir diesen Verein und dann nehmen wir so viele Menschen mit, wie es geht und zeigen, was da Tolles versteckt liegt im Herzen unserer Stadt. Es ist aber nicht ganz so einfach natürlich, weil das ist ja ein städtisches Gelände und man muss mit sehr vielen Regeln natürlich auch umgehen können. Am Anfang waren wir so richtige Hausbesetzer fast schon, ne? Also wir haben einen Schlüssel bekommen, haben ihn dann einfach nicht zurückgegeben. Aber das geht natürlich nicht, wenn man sich auf den Weg macht, eine Förderkulisse, die auch und tatsächlich da bleiben will, das Projekt entwickeln möchte. Ich glaube, am meisten habe ich gelernt, sehr flexibel zu sein. Wie ist eigentlich die Geschichte zur Vereinsgründung des Bürgervereins Bahnbezirk?
Ja, es ist, hat eine gewisse Parallele, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Bürgerverein ist ja von 1898 und das war die Zeit, als der Bahndamm in Krefeld gebaut werden sollte. Früher war die Bahnlinie ebenerdig und dann sollte der Bahndamm gebaut werden, so wie er sich jetzt heute auch darstellt. Und dafür brauchte die Stadt Grundstücke, beziehungsweise musste Bürger enteignen. Und damit waren einige Krefelder auch nicht einverstanden. Ich weiß nicht, inwieweit es auch so war, dass man generell das so nicht wollte, weil es natürlich dann auch irgendwie eine Grenzziehung zwischen zwei Stadtteilen war. Auf jeden Fall gab es da ziemlich einen Widerstand. Also man kann sagen, der Bürgerverein hat sich aus dem Widerstand gegen den Bahndammbau entwickelt. Das war eigentlich eine der ersten Bürgerinitiativen hier in Krefeld. Ich weiß nicht, ob es schon ältere gab. Aber das war wirklich eine Bürgerinitiative, die sich dann auch in Vereinsform organisiert hat. Das lief dann also so ab, dass viele Vorstandsmitglieder oder überhaupt Vorstandsmitglieder auch Bürger beraten haben, rechtlich beraten haben, was man machen kann, dass man vernünftige Entschädigungsleistungen ausgehandelt hat mit der Stadt und. Also wenn man so will, der Bürgerverein war so ein bisschen rebellisch. Und ich glaube, das bisschen davon haben wir immer noch. Ja, so hat sich das dann einfach entwickelt. Es ist dann auch eben ein Verein gegründet worden. Und wenn man so einen Verein gründet, dann entwickeln sich natürlich Strukturen. Also Strukturen, die dann auch ein bisschen länger wirken. Im Gegensatz vielleicht zu einer Initiative oder irgendeinem situativen Aspekt. Ja, das hat sich verstetigt. Und wir hatten das Glück, dass dieser Verein eben jetzt im nächsten Jahr werden wir 125 Jahre alt, also über 125 Jahre schon besteht.
Nicht schlecht. Und glauben Sie, dass es logisch ist, dass sich Bürgerinitiativen oder Vereine gründen zunächst, weil sie etwas verhindern wollen?
Die Frage habe ich auch.
Also ja, ich glaube, das schweißt natürlich zusammen. Ne? Also zumindest in unserem Fall ist es natürlich so, dass dadurch, dass das Stadtbad in dem Fall schon so lange leer stand und wir dann diese ersten Führungen gemacht haben und die Menschen natürlich nicht rein konnten so lange Zeit, dass sich dann natürlich so eine Emotionalität halt auch bildet. Und die Menschen natürlich in Aufruhr geraten darüber, dass so lange nichts getan wurde. Und das hat natürlich einen großen Effekt, dass man an dem Ort irgendwie mit dem Ort verbunden ist und sich wünscht, dass da was entsteht. Und wenn man dann ist es natürlich direkt ein gemeinsames Ziel, wie auch immer man das erreicht. Ne?
Ja. Also ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Was heißt Schwierigkeiten? Also eine Initiative entsteht ja immer aus einem ganz bestimmten Anlass. Also meistens ist es eine emotionale Geschichte, dass man sagt, ey, da müssen wir was tun, das geht nicht so weiter. Wenn man, dann kommt man aber mit einer Initiative nicht immer weiter. Man muss also im Grunde genommen die Strukturen irgendwie verfestigen und man muss gucken, dass man Strukturen schafft, mit denen man auch arbeiten kann. Initiative ist ja mehr so ein loser, ich sag's mal despektierlich, loser Haufen, die einfach nur sagen, so, das wollen wir jetzt. Das muss man irgendwie in eine Struktur bringen. Das ist dann meistens ein Verein. Ich habe immer so ein bisschen auch die Befürchtung, wenn man eine Vereinsstruktur hat, dann verselbstständigt sich das so ein bisschen. Also dann hat man eben den Vorstand und es gibt Leute, die gerne im Vorstand sind und den vielleicht nicht abgeben wollen. Dann hat man eine Vereinssatzung, die manchmal ein bisschen starr ist. Da kann man vielleicht auf ganz neue Entwicklungen kann man nicht eingehen. Dann kommt man nicht weiter und es ist ja auch vielfach, dass Vereine auch wieder verschwinden, ganz einfach, weil der Nachwuchs fehlt. Das ist immer so also für mich immer so ein Zwiespalt.
Ja gut, jetzt haben wir noch nicht so eine urlange Tradition wie Sie, ne? Deswegen solche Probleme tauchen bei uns jetzt noch gar nicht auf. Und wir sind Gott sei Dank auch sehr, sehr weit weg von Vereinsmeierei. Das ist einfach so, weiß ich auch nicht, ist einfach so passiert und weil das also dynamisch ist vielleicht. Ne? Also es ist halt nie so eine Natürlich gibt es die Strukturen dahinter auch. Das ist klar, also, steht außer Frage. Aber der Schwerpunkt ist da eher so das Machen, was eigentlich abseits der Strukturen passiert.
Das ist gut, ja. Glauben Sie, die Vereinslandschaft des Ehrenamtes wird sich verändern? Funktioniert das morgen anders?
Ach, die Frage habe ich auch. Gut, da müssen wir uns die gegenseitig beantworten.
Ja. Also vielleicht fange ich einfach mal an, weil wir uns mit dem Thema wirklich echt beschäftigt haben. Ich glaube, dass die Vereinslandschaft, so wie sie früher mal war, keine Zukunft hat. Ich glaube, dass viele, viele Leute einfach keine Lust mehr haben, 20, 30 Jahre in einem Verein zu sein. Und das regelmäßige Beitragzahlen dann mit irgendeiner silbernen Nadel belohnt bekommen. Also das ist, glaube ich, out. Das können wir vergessen. Wir haben uns Gedanken gemacht bei uns im Verein. Wir haben unsere Satzung ganz umgestrickt. Mhm. Wir sind dahin gegangen, dass wir gesagt haben, wir wollen uns als sozusagen Mehrspartenverein aufstellen. Also es ist im Grunde genommen wie ein Turnverein,
okay.
Der dann, was weiß ich, eine Tennisabteilung, eine Fußballabteilung, eine Schwimmabteilung oder was weiß ich auch hat. Und dass diejenigen, die sich engagieren wollen, mit ihrem Projekt praktisch unter unseren Mantel kommen können, sich da organisieren können als Abteilung, die dann auch relativ eigenständig arbeiten können. Natürlich hat der Vorstand immer des Bahnbezirks immer noch so einen Blick drüber. Es darf natürlich nicht ausufern und es dürfen nicht irgendwie rechtswidrige Sachen laufen. Das ist klar, da muss man drauf achten, dass das Vereinsrecht auch eingehalten wird. Aber im Prinzip kann man dann relativ frei arbeiten. Unser Ziel wäre es dann eben, Gruppen oder Gruppierungen, die im Viertel sind, dass die sich uns anschließen können, im Grunde genommen eine fertige Struktur vorfinden, aber inhaltlich selbstständig arbeiten können.
Das ist bei uns auch so. Also wir haben den Vorstand und dann hat jeder im Vorstand nochmal so seine eigene Projektgruppe, für die er so verantwortlich ist. Aber in der Projektgruppe da sind dann sehr viele Menschen auch, die sich gemeinsam da betätigen und das ist dann gar nicht mehr so richtig hierarchisch, sondern es geht einfach darum, dass man die Projekte voranbringt und jeder ist da sehr, sehr gleichberechtigt und deswegen funktioniert das ganz gut bei uns, ja. Und es kommen auch immer wieder neue Projektideen natürlich hinzu. Also es ist nie so steif, dass wir setzen uns ja auch selber zum Ziel. Wir haben ja die Startbad-Initiative, das ist quasi ein Programmjahr. Wir setzen jedes Jahr ein Thema fest, lassen das von der Bürgerschaft festlegen und unter diesem Thema arbeiten wir dann auch in den Projektgruppen, so dass wir eigentlich zum Ziel gesetzt haben für uns, dass es immer diese Veränderung geben wird, weil wir nicht möchten, dass es sich so versteift auf gewisse Dinge, sondern wir wollen dynamisch bleiben. Denn das ist, glaube ich, totaler Vorteil für den Verein und auch für das Leben dort auf dem Stadtbadareal.
Das ist ja mal bezogen auf Stadtbad, oder ist das egal? Könnte da jetzt also, was weiß ich, eine Fahrradgruppe?
Wir könnte auch, also die, wir haben so einen Katalog von, also wenn dieses Stadtbad Thema ausgerufen wird, da haben wir so einen Katalog an Fragen, an Begrifflichkeiten, die dann das Thema werden konnten. Und letztes Jahr war es Gemeinschaft, aber es könnte nächstes Jahr auch Mobilität sein oder Krefelder Brauchtum oder ja.
So, wir
sind sehr offen, ne? Also jeder kann zu uns kommen, egal ob er im Verein Mitglied ist oder nicht. Es ist ja bei uns schon so, dass wir samstags zum Beispiel immer die Tür offen haben und man sich da beteiligen kann einfach an der Vereinsarbeit, dass es dann das Gelände in Ordnung halten oder gerade bauen wir ein neues Café hinten im Freibad auf und dann sind von 10 bis 13 Uhr meistens sehr viel länger die Türen offen und dann kommen auch immer neue Menschen dazu und helfen uns, haben Lust.
Nicht Vereinsmitglieder sein?
Nö, das ist völlig frei. Nein, wir legen auch keinen Wert darauf, dass man als Vereinsmitglied, also da gibt es sehr viel Freiheit. Also man kann entweder einfach nur Mitglied sein, weil man den Zweck fördert oder man kann Mitglied sein, weil man aktiv irgendwie so richtig eine Projektgruppe leitet und da Lust hat, dabei zu sein oder man kommt halt als Besucher und trinkt da mal einen Kaffee oder isst nur Suppe an dem Mittwoch. Das ist uns völlig egal, denn jeder Beitrag hilft und ja.
Also eine ziemlich agile Sache, ne?
Ja.
Ja, aber ich glaube, das ist die Zukunft. Also ich glaube, dieses Vereinsgebaren, wie man das vielleicht vor 20 Jahren noch hatte, das hat, glaube ich, keine Zukunft. Das glaube ich nicht. Das ist zu starr.
Mhm.
Ein bisschen antiquiert auch. Wer ist dran?
Ich weiß es gar nicht. Ich habe Frage 8, dann sind Sie dran.
Ich bin 7, ja, genau. Der Verein ist ja noch jung. Wie haben sich die Mitgliederzahlen entwickelt? Gibt es da viel Fluktuation?
Am Anfang waren wir 15 Gründungsmitgliederinnen und jetzt sind wir so um die 280. Es ist immer so, dass wenn wir dann irgendwie eine größere Veranstaltung haben oder dann gibt es mal eine Führung oder irgendwas oder wir sind im Fernsehen oder wie auch immer. Also es gibt irgendwas, wo wir publikumswirksam waren. Besonders dann ist das natürlich so, dass da mal so ein Schwung neuer Anmeldungen kommt und ansonsten steigt die Zahl eigentlich stetig so an. Natürlich sind auch ein paar Leute wieder ausgetreten. Das ist dann meistens wegen Umzug oder ja.
Gibt es einen Mitgliederbeitrag? Ohne Grund.
Ja, aber der ist relativ gering. Also das kann eigentlich, ich glaube, 35 Euro. Also das ist
im Jahr.
Ja, das ist jetzt nichts, warum man. Und es gibt auch die Möglichkeit, wenn man sich das nicht leisten kann, weil man irgendwie, weiß ich nicht, noch studiert oder zu wenig Einkommen hat oder gerade in irgendeiner Notsituation ist. Und das kommt halt auch mal vor, dass Leute uns dann anschreiben und sagen, ich kann mir das jetzt nicht leisten, ich möchte austreten. Dann reagieren wir natürlich auch so und sagen, das macht nichts. Du bleibst natürlich weiter drin, wenn du möchtest. Und wenn du wieder bereit bist, das zu bezahlen, sag uns Bescheid. Also da gibt es Möglichkeiten natürlich. Also wegen dem Beitrag, das ist ja nicht kein Grund, Mitglied oder nicht Mitglied zu sein. Mhm. Ja. Wie familiär ist Ihr Verein denn? Gibt es mehr Generationenmitgliedschaften?
Also die gab es auf jeden Fall. Es gab, ich glaube, bis zu 3 Generationen, die dann Mitglied waren. aber in den letzten Jahren, muss ich feststellen, ist das deutlich weniger geworden. Wir haben da eigentlich einen gewissen Mitgliederschwund und ich bin da ganz ehrlich, wir würden uns mehr Mitglieder wünschen. Da müssen wir jetzt auch mal uns an die eigene Nase packen. Wir wollen gucken, dass wir dann doch vielleicht in der nächsten Zukunft mal ein bisschen versuchen, Mitglieder zu werben. Also es gab wirklich diese generationsübergreifende Mitgliedschaft. Jetzt ist es so, dass wir doch eigentlich überwiegend, sagen wir, die älteren Mitbürger als Mitglieder haben und die wir dann auch so ansprechen.
Welche Themen spielen bei Ihnen im Verein immer wieder eine Rolle?
Auch bei den Vorstandssitzungen sind natürlich die beiden Highlights, die wir im Jahr immer haben, besondere Themen. Das ist einmal, wie gesagt, schon angesprochen, der Martinszug.
Und das Kirschblütenfest.
Und das Kirschblütenfest. Ja, das ist natürlich auf jeden Fall immer eine gewisse Vorbereitung. Ja. Das sind so Themen. Ansonsten haben wir jetzt auch pandemiebedingt, war das echt schwierig, in Kontakt mit den Mitgliedern zu treten. Mhm. Ansonsten haben wir natürlich Themen, die ganz klar das Viertel betreffen. Sei es das Parken im Viertel, sei es Einkaufsmöglichkeiten, allgemeiner Zustand, Sauberkeit und so weiter. Also die ganze Palette, die man so kennt,
ja.
Die dann immer wieder aufkommen, die Themen. Die wir dann auch versuchen, irgendwie zu verarbeiten und auch ja, zu kommunizieren, war jetzt in der letzten Zeit ein bisschen schwierig. Aber wir wollen diesen, sagen wir in Anführungszeichen, Bürgerdialog wollen wir einfach wieder intensivieren, weil wir auf unserer letzten Mitgliederversammlung doch gemerkt haben, dass ganz viele engagierte Menschen im Viertel wohnen, denen viele Dinge nicht egal sind, sondern die sich auch gerne für ihr Viertel einsetzen wollen. Und dass wir da einfach mal ins Gespräch kommen, Themen nochmal formulieren, die wir vielleicht dann auch an Politik und Verwaltung herantragen können, wo wir dann einfach sagen, wir wollen das Leben im Viertel verbessern.
Ja.
Ganz einfach, weil es ein sehr liebenswertes Viertel ist eigentlich.
Ja.
Sehr vielfältig.
Kann ich unterschreiben.
Ist schön eigentlich, ne?
Ja.
Also ich finde, die Bausubstanz ist schön. Es gibt schöne alte Häuser, alte Wohnungen mit hohen Decken und schöne Ecken auch nicht so schöne Ecken, das muss man auch sagen, aber trotzdem sehr liebenswertes Viertel.
Mhm. Vor allen Dingen bunt durchmischt, das mag ich sehr gerne, dass es so auch sehr multikulturell ist. Also finde ich eher ein Vorteil als das. Also viele sagen ja, das ist ein Nachteil, aber ich finde das eher positiv.
Also ich persönlich finde das auch völlig in Ordnung. Die einzige Sache ist nur, ich weiß nicht, inwieweit auch, sagen wir mal, Nicht-Krefelder oder ausländische oder Gruppen mit Migrationshintergrund bei Ihnen aktiv sind, weil wir haben da so ein bisschen die Schwierigkeit, da kommen wir irgendwie nicht ran. Ich weiß auch nicht warum, aber es beschränkt sich eigentlich im Wesentlichen auf die Menschen, die immer schon da gewohnt haben.
Mhm. Ja, zu den Festen kommen natürlich dann die
Klar.
Menschen, ne? Und
ja.
Das ist bei dem Kirschblütenfest ja auch sehr durchmischt, immer mit den Ständen. Und da laden sie ja auch andere Vereine ein, um da das die Kulinarik zu machen. Das finde ich immer sehr geschickt.
da haben wir auch ein super Verhältnis zu. Das ist überhaupt kein Thema. Aber dann, wenn man dann sagt, ja, wollt ihr euch nicht bei uns im Verein auch ein bisschen engagieren, dann
Vielleicht ist das auch so was typisch Deutsches, so Vereinsmeier. Ja? Keine Ahnung, vielleicht ist das eine Hemmschwelle.
Ja,
okay. Ja, aber ich habe das eher, also wenn Sie da so ein Fest machen, habe ich das eher so wahrgenommen, als hätten Sie da überhaupt gar keine Probleme mit, also so von der Außenwahrnehmung.
Nee, ne? Also. Überhaupt nicht. Nee, ja. Also wir hätten nur gerne noch mehr, sagen wir, ja, auch
im Verein
aktive. Ne? So aktive, ja, die dann vielleicht auch noch was einbringen können. Das wäre eigentlich schöner, ne?
Ja, also vielleicht muss man da auch einfach dann gezielte Ansprache machen, ne?
Ja.
Ist bei uns aber auch so, ja, dass wenn die Türe halt offen ist, dass wir... Ja, dann kommen mal neue Menschen rein, die auch aus der Nachbarschaft sind, aber es ist jetzt nicht so, dass wir wirklich die Häuser abgehen und da versuchen, die Menschen bei uns rein zu lotsen. So, dass,
nee, das machen wir auch nicht.
Also ja, könnte man ja, ne? Damit man alle mitnimmt. Das wäre eigentlich schön, alle mitzunehmen, wünscht sich ja immer jeder, aber es ist ein offenes Angebot und wer das möchte, der macht das und wer nicht, der halt nicht. Ne?
Ja. Ja. Okay, jetzt bin ich dran, ne?
Okay.
Haben Sie eigentlich auch Vereinsmitglieder, die nicht in Krefeld leben und wie vernetzen Sie sich mit vergleichbaren Initiativen aus anderen Städten?
Ja, bei uns ist eigentlich egal, wo man herkommt. Es gibt, also das ist gar nicht so, dass es so ortsnahe Mitglieder nur gibt, sondern es gibt ganz viele über Krefeld verteilt natürlich, weil das Stadtbad als Magnetpunkt schon auch interessant genug ist, dass die Menschen dann aus, weiß ich nicht, Lintra, Forstwald oder so auch Mitglieder sind, obwohl es ja in der Innenstadt ist und man den Bezug so örtlich gar nicht hat. Aber natürlich gibt es auch Mitgliederinnen, die außerhalb von Krefeld sind. Kölner haben wir ein paar. Sonst natürlich Menschen, die zu Besuch mal in Krefeld sind, das gesehen haben und dann sagen, ja, ich möchte euch unterstützen. Wir haben ja breit gefächert ziemlich viel Flut, würde ich schon fast sagen. Wir sind in Social Media, teilen da ständig, was wir so machen und was unsere Veranstaltungen der Zukunft sind. Wir haben einen internen Vereins-Mailer und auch noch einen Newsletter, zu dem man sich über unsere Website anmelden kann, sodass man eigentlich, wenn man möchte, eigentlich schon überinformiert ist. Und dann ist natürlich immer das, dass man einfach vorbeikommen kann samstags, wenn wir geöffnet haben und dass man sich einfach da auch informieren kann. Dann stehen wir auch des Öfteren in der Zeitung. Also ich glaube, also der Kontakt so reißt da nicht ab, also an Informationen. Natürlich sind wir jetzt nicht so, dass wir auf die Vereinsmitglieder dann gezielt zugehen und sagen, lass dich doch mal wieder blicken. Also ne, so ist es nicht. Dafür sind wir auch zu viele. Aber die Menschen kommen dann einfach irgendwie manchmal auch erst nach einem halben Jahr wieder zu uns und sagen, oh, ich habe was gesehen von euch und da wollte ich mal gucken, wie das so aussieht. Und dann sind die mal aktiver und mal nicht aktiver. Das ist eigentlich schön. Das ist halt immer so ein bisschen eine Bewegung. Stellen Sie sich vor, die Schulpraktika würden nicht in Unternehmen stattfinden, sondern in ehrenamtlichen Vereinen. Was würden Sie eine Woche lang mit Praktikantinnen machen?
Ja, was würde ich machen? Eine Woche lang ist eigentlich ein bisschen kurz, weil wir natürlich alles ehrenamtlich machen. Und man hat ja noch einen Job, man muss seine Miete bezahlen, sodass also die Vereinsarbeit an sich eigentlich sporadisch stattfindet. Aber was ich auf jeden Fall machen würde, ich würde Praktikanten einbinden in die Vorbereitung von Vorstandssitzungen, um einfach mal zu sagen, so wie man sowas vorbereitet, welche Themen anstehen und unter Umständen, wie man sie dann auch bearbeitet. Manchmal ist das ja auch mal ganz geschickt zu gucken, in welcher Reihenfolge man die Themen abarbeitet. Mhm. Ich würde dann auch sagen, Sie müssten auf jeden Fall zu einer Vorstandssitzung mal mitgehen, um zu sehen, wie das abläuft, wie man so eine Tagesordnung auch abarbeitet und einfach mal mitzubekommen, welche Charaktere da in so einer Vorstandssitzung sitzen. Das sind ja auch unterschiedliche Leute, die muss man auch irgendwie zusammenbringen und das ist sicherlich ganz spannend. Wenn es die Möglichkeit gibt, Projekte, die man macht, also beispielsweise beim Kirschblütenfest oder beim Martinszug, dass man sie vorher einbindet in die Organisation, dass man ihnen eine Aufgabe gibt, die sie dann erledigen sollen. Was natürlich auch immer spannend ist, eine Mitgliederversammlung, also so eine Jahreshauptversammlung, die man machen muss, so mit den ganzen Regularien, dass man einfach mal sieht, was da zu beachten ist und warum und weshalb, was wichtig ist, was vielleicht weniger wichtig ist. Ich würde Ihnen auf jeden Fall die Satzung des Vereins mal zum Lesen geben, damit Sie einfach mal sehen, wie sowas aufgebaut ist, ja, das würde ich dann schon machen. Und wenn man dann noch vielleicht Ortstermine hat, die man wahrnimmt, dann würde ich sie natürlich auch dahin mitnehmen, wobei man das alles in einer Woche gar nicht unterbringen kann. Also da müsste man schon sagen.
Das klingt sehr sportlich.
Ja, meine ich auch. Also eine Woche ist dann mit Sicherheit zu wenig.
Also eine Woche bei uns im Verein, also tatsächlich den Alltag mit denen durchleben, ist schon sehr, sehr spannend. Wir haben so einen kleinen Container, den wir dort auch als Büro nutzen. Also der Marcel Weging und ich, wir machen das da gemeinschaftlich. Und wenn wir dann da, wir sitzen natürlich nicht jeden Tag da, weil auch wir haben ja eigene Berufe, mit denen wir genauso wie andere ihr Geld verdienen, ne? Und versuchen das natürlich immer so. Wir sind beide selbstständig, deswegen ist es bei uns ganz flexibel handelbar, dass man tatsächlich mal in der Woche da hingehen kann und sagen kann, okay, ich habe jetzt 3 Stunden Zeit für einen Termin mit der Stadt zum Thema, weiß ich nicht, Architektur. oder man organisiert gerade eine Veranstaltung, kauft mal schnell was ein dafür noch. Oder wir haben da so Quartiershelfer, die uns unterstützen da auch. Mit denen muss man natürlich öfter die Prozesse besprechen, die da stattfinden. Dann gibt es allerhand Vernetzungstreffen, die da stattfinden, und manchmal kommen halt auch einfach Leute und quatschen, wenn man schon da ist. Das passiert ständig. Also es ist so viel da zu erleben, und mittwochs haben wir immer so ein Suppenangebot mittags gehabt in den wärmeren Monaten. Das muss dann auch organisiert werden ehrenamtlich, also dass die Suppe zubereitet wird, dass sie verkauft wird, dass dort jemand hinter der Theke steht. Das ist bestimmt auch total spannend, das mal mitzumachen, so als Schülerpraktikantin. Ja, dann diese ganzen Veranstaltungen, ob jetzt der Freitag, wenn man da nachmittags zum Wochenende hin sich entspannen kann, da was trinken kann, ins Gespräch kommen kann, das ist natürlich auch toll, da muss er. Aber natürlich ist es aufregend, auch diese ganze Infrastruktur dahinter kennenzulernen. Ne? Was muss da alles eingekauft, besorgt werden? Wie ist das, wird dann am Samstag auch immer gemacht? Also wie ist dieser ganze Bereich ehrenamtlich eigentlich wieder klar Schiff zu kriegen, dass man in der nächsten Woche wieder neu, genauso aufgeräumt und genauso strukturiert startet? Also da gehört dann auch Disziplin dazu und auch ein paar Blätter, die man abhaken muss und sehen muss, ah, okay, ja, die Toiletten sind geputzt und es gibt auch Papier. Solche Dinge. Also ja. Ist halt auch Alltag. Mhm. Ja, ich denke, das würde aber auch eine gute Woche füllen.
Sind Sie eigentlich noch in anderen Krefelder Vereinen Mitglied oder tätig?
Ja, ich bin Mitglied bei den Pfadfindern immer noch. Das ist alte Tradition, weil ich selber sehr lange bei den Pfadfindern im Forstwald jetzt war und da auch sehr lange Vorstand und in sämtlichen organisatorischen Gremien war. Aber jetzt bin ich eher nur noch Fördermitglied. Mittlerweile sind meine Kinder so alt, dass sie auch dahin gehen, dass es dann ganz nett ist, auch mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, ne? Und sich eher so zurückzulehnen und zu sagen, ja, ihr macht das schon.
Das ist schön.
Und Sie?
Ich bin noch, wo bin ich denn noch? Achso, ich bin ja so förderndes Mitglied bei der Prinzengarde und ich bin Mitglied in der SVK, also Schwimmclub Krefeld 72. Ja.
Ach, die Solawi habe ich vergessen, da bin ich natürlich auch Mitglied.
Ach doch, da sind wir auch Mitglied. Ja, genau.
Ja. Ist ja auch ein Verein.
Ist auch ein Verein, ja. Aber eigentlich ein ganz guter Verein.
Total. Also,
ja. Ja, da bin ich aber nicht mehr aktiv. Also, da war ich mal aktiv, aber nicht mehr. Das ist jetzt in erster Linie eigentlich nur noch Bürgerverein.
Mhm. Ja.
Man kriegt es auch zeitlich gar nicht mehr hin, finde ich. Also das beansprucht unheimlich viel Zeit.
Das stimmt.
Und wenn man berufstätig ist, also das wird eng am Tag, das muss ich schon sagen.
Mhm. Haben Sie etwas, was Sie unbedingt noch erreichen wollen in Ihrer Zeit im Verein?
Ja, im Grunde genommen 2 Dinge. Also einmal, dass man wirklich mehr nochmal Mitglieder bekommt, dass die Akzeptanz innerhalb des Viertels doch größer wird, also dass man den Verein besser wahrnimmt. Und also mein Wunsch wäre wirklich, wenn es die Möglichkeit gibt, dass man das dann irgendwann auch in jüngere Hände geben kann, dass also im Grunde genommen so ein traditionsreicher Verein irgendwie weiter existiert. Das ist auch so meine Intention gewesen, weshalb ich überhaupt den Vorsitz dann gemacht habe. Weil ich denke, solche traditionsreichen Sachen und auch die Idee, die dahinter steckt, das sollte man weitergeben. Irgendwann muss man das dann auch an Jüngere abgeben. Ich hoffe, dass das klappt. Wenn nicht, muss man mal sehen. Ne?
Mhm.
Also das wäre mir schon wichtig, also dass man so dieses bürgerschaftliche Engagement, dass das weiterlebt. Muss jetzt nicht unbedingt in dieser Struktur sein, aber ich sehe ja schon, es gibt ja im Viertel auch noch andere.
Und wir können uns immer gegenseitig besuchen.
Ja, genau. Ja. Ja. Und von daher, also ich halte das schon für wichtig, dass die Bürgerschaft irgendwo sich engagieren kann, unabhängig von irgendwelchen anderen Zwängen. Mhm. Was für Themen werden dauerhaft eine Initialzündung durch eine Bürgerinitiative benötigt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich denke, so gerade in so städtischen Räumen ist es wahrscheinlich das, was einen so aufregt, ne? Wie Sie schon gesagt haben, so Aufenthaltsqualität natürlich, ne? Also das ist immer wichtig. Ja, Gemeinschaft, also dass es so Orte für zum Zusammenkommen gibt, einfach um sich auszutauschen. Und ich glaube, das geht auch nur durch solche Initiativen, Vereine. Das kann man ja nicht von außen steuern. Eigentlich ist ja nur die Belebung des Viertels das, was dafür sorgt, dass es auch so einen gewissen Wohlfühlort gibt oder dass es dass es einfach Lebensqualität ist, ne? Und ich glaube, das geht nur in solchen Vereinen. Und die Themen, also die müssen immer wieder von unten heraus angestoßen werden. Dann kann man sich natürlich politisch für Themen interessieren. Kulturförderung ist uns natürlich, glaube ich, allen wichtig, dass wir da auch schöne Dinge umsetzen und einfach dafür sorgen, dass es viel Unterhaltung gibt. Und
okay. Oh. Was waren in den letzten Jahren die schönsten Vereinsmomente?
Boah, es gibt so viele schöne Vereinsmomente, dass ich das gar nicht mehr so richtig... Also es gibt natürlich immer diese Momente, wo etwas Entscheidendes politisch beschlossen wurde, damit wir einen Schritt weiterkommen. Also ob jetzt im Rat der Stadt Krefeld entschieden wurde, dass wir diese Zonierung, also wo unser Verein sich tatsächlich in Zukunft aufhalten darf und was uns davon gehört und wie es weitergeht, dass wir den nächsten Schritt wagen können. Das sind natürlich Momente, das ist immer spannend und toll, wenn sowas passiert. Es gibt Momente wie solche Feste. Hatten wir eine Kooperation mit dem Provinztheater, was ein Stück gespielt hat in der Kulturrampe und das wurde dann bei uns aufgezeigt auf einer Leinwand und dann mit dem Film Bananorama quasi präsentiert. Also live wurde die Musik aufgenommen und Sputniks haben dazu Dinge visualisiert, die man auf der Leinwand bei uns dann sehen konnte. Und das war irgendwie ein super ergreifender Moment. Weiß ich nicht, es ist einfach ein Gefühl dann. Das ist einfach so ein, wir sitzen da mit, ich weiß nicht, 300 Leuten und schauen uns das an. Und es ist einfach ergreifend. Dann gibt es natürlich auch interne Momente, wenn wir dann nach so einem Samstag, wo wir viel geschafft haben, dann nachher zusammen die Suppe essen, die vom Mittwoch noch über war und dann einfach mit so einem, harten Kern dann da zusammen Mittagessen und einfach genießen, dass wir jetzt fertig sind mit der Arbeit. Das sind auch schöne Momente. Mhm. Also es gibt davon sehr viele. Ich weiß gar nicht, welches die schönsten sind. Das ist schwierig.
Okay. Ihre Vereine liegen in einem Multikulti-Viertel. Welche Rolle spielt Integration in Ihrer Vereinsarbeit?
Ja, also wir sind da in diesem Viertel. Wir laden alle ein, zu uns zu kommen. Wir sind sehr offen dafür, dass Menschen sich uns anschließen und sich mit ihren Ideen bei uns einbringen. Und das ist natürlich wichtig, dass wir da auch alle abholen und dass wir auf alle Rücksicht nehmen und dass wir versuchen, ein Angebot für alle zu schaffen dort und dass es niederschwellig ist, so dass auch keiner irgendwie so eine Barriere hat, da hinzukommen oder ich denke, das ist das, was wir als Verein tun können. Ja, haben wir da jetzt noch nicht gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir aktiv auf die Menschen zugehen. Dann
das hatten wir ja eigentlich schon haben wir schon beantwortet. Also, ja, wobei es ist schwierig. Mhm. Da habe ich auch noch kein Patentrezept gefunden. Also mit dem Kirschblütenfest sprechen wir ja viele an. Also da merken wir wirklich, das geht durch die Generationen, durch die unterschiedlichen Gruppen. Da kommen eigentlich alle ganz gerne. Mhm. Also das finde ich immer sehr schön. Ja, wie man das verstetigen kann, habe ich auch noch kein richtiges Konzept. Also
ich glaube, Feste sind immer gut natürlich, um unterschiedliche Kulturen auch zusammenzubringen. Das sieht man ja bei Ihnen. Ja. Was auch noch hilft, ist natürlich ein Angebot für Kinder, was wir so in der Regelmäßigkeit, wie wir es bestimmt irgendwann mal gerne hätten, auch noch nicht geschafft haben. Aber das schafft natürlich, dass alle dort irgendwie zusammenkommen. Wenn die Kinder sich da wohlfühlen, dann sind die Eltern und Großeltern auch direkt dabei. Das kennt man ja.
Ja, wir haben keine Räumlichkeiten in dem Sinne. Ne?
Ja.
Also das ist dann immer ein bisschen schwierig, da was anbieten zu können.
Das ist klar. Ja. Haha, das ist eine gute Frage, die ich jetzt habe.
Ja?
Wie oft hat das Kirschblütenfest schon außerhalb der Blütezeit stattgefunden?
Also ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, haben wir es einmal geschafft, richtig genau in die Blüte reinzukommen.
Oh, ich erinnere mich aber an mehrere Male. Ich weiß noch, ich habe damals immer, also, ich habe ja bei der Nachbarschaftsamtgeberei früher gearbeitet als Projektassistenz. Und da war der Herr Bosen noch sehr aktiv,
der
bei
Ihnen
im Vorstand auch.
Ja.
Und ich fand das immer super spannend. Die kamen dann bei uns vorbei und wir waren ja Kooperationspartner, was dieses Fest anging.
Ja.
Und dann.
Also immer noch, ne?
Ja, ja. Ich bin da jetzt nicht mehr, deswegen weiß ich gar nicht mehr, ob das jetzt von Ihnen alleine durchgeführt wird oder ob das immer noch so ist.
Ne? Ich immer noch Kooperation.
Das ist doch schön, das ist super.
Ja, ja.
Naja, aber ich fand das immer toll, wie, ich weiß nicht, ich glaube, mehrere Menschen aus Ihrem Verein, die dann herkamen und sich darüber beratschlagt haben, wie das wohl dieses Jahr mit der Kirschblüte sein könnte, mit den Wetterprognosen. Aber das war so weit im Voraus, dass man da, keine Ahnung, ich habe mich immer gewundert, wie die das vorhersagen konnten, aber es hat ein paar Mal gut gepasst.
Ja, es hat ein paar Mal, also ich weiß einmal, da war es ganz kurz vor der Blüte, ich glaube an dem Samstag sind dann die ersten Blüten aufgesprungen. Wir hatten es aber auch schon mal, dass wir dann nur noch den Rest hatten. Also,
ja, am schönsten ist ja, wenn es dann so regnet.
Ja, also dann war wirklich der ganze Alexanderplatz war dann rosa gefärbt. Aber so richtig zur Blüte haben wir es, glaube ich, einmal. Also an einmal kann ich mich auf jeden Fall erinnern.
Wie lange gibt es das denn jetzt schon, das Fest?
Das weiß ich gar nicht. Das müsste jetzt 5 Jahre, fünf, sechs Jahre. Wo müsste ich in den Annalen mal nachgucken? Weiß ich gar nicht mehr so genau. vor allen Dingen ja die 2 Jahre Pandemie, die haben natürlich reingehauen.
Klar.
Aber also der Bosen, der macht das immer noch, der führt da irgendwie Statistik.
Ja, ich weiß.
Der guckt dann im Internet weltweit.
Die haben Kooperationspartner von irgendwelchen, Parkanlagen, war das auch in Bonn oder so? Auf jeden Fall sind da auch richtige Wissenschaftler am Werk, die das errechnet haben. Und das ist wirklich...
Also wir versuchen das immer auszurechnen und... Jetzt ist es, glaube ich, der 15. April haben wir jetzt gemacht.
Okay.
Also wir merken, daran merken wir wahrscheinlich auch den Klimawandel, es wird immer früher.
Na,
ne?
Das glaube ich.
Es kommt immer früher, dass man sagen kann, okay, da müssen wir planen. Ich bin mal gespannt. Also für dieses Jahr, der Termin steht fest, jetzt müssen wir abwarten. Ich hoffe, die Natur spielt mit.
Sehr schön.
Okay, dann habe ich jetzt, wie wichtig war die Vereinsgemeinschaft in der Corona-Zeit?
Also ich fand das für mich persönlich total wichtig. Das ging bestimmt auch anderen so.
Mhm.
Also viele Dinge haben natürlich auch digital dann stärker stattgefunden. Da hat man sich dann nicht mehr vor Ort getroffen. Aber jetzt diese Samstagarbeit zum Beispiel, die haben wir nicht einschlafen lassen in der, ich glaube fast die ganze Corona-Zeit hat man sich da noch getroffen. Wir haben dann halt geguckt, dass wir draußen gearbeitet haben, logisch, und mit Abstand und sonst auch natürlich mit Maske. Aber das war schön, einfach einen Ort zu haben, wo es noch, alltäglich ist, wo es noch so ist, wie man es gewohnt ist, das Leben. Ne? Nicht alles so komplett anders. Das war schon, auch wenn natürlich der Rest nach außen hin komplett zu war. Es gab keine Veranstaltungen mehr, es gab nichts mehr, wo man uns besuchen konnte. Das war natürlich traurig. Aber das hat auch zusammengeschweißt natürlich, wenn man diese Zeit dann überstanden hat. Und fand ich schon sehr wichtig.
Also,
und Sie?
Also bei uns war es eigentlich genauso. Wir hatten nur in der ganz harten Phase haben wir, glaube ich, dann auch mal 2 oder 3 Mal die Vorstandssitzung ausfallen lassen, weil wir haben ältere Vorstandsmitglieder, die dann auch Angst hatten.
Das haben wir einfach digital dann gemacht. Das war aber auch lustig.
So weit sind wir noch nicht. Das war ein bisschen schwierig. Ja. Dann haben wir einfach ausfallen lassen. Aber wir haben uns dann auch versucht, immer regelmäßig zu treffen. Teilweise waren ja auch die Gaststätten geschlossen.
Ja.
Da konnten wir uns also nicht treffen. Dann, als es dann wieder etwas besser wurde, haben wir uns privat getroffen. Immer zu Hause dann. Und wir haben auch, uns war es ganz wichtig, dass wir auch in der Hochzeit der Pandemie das St. Martinsfest weitergemacht haben. Also wir haben dann keinen Zug machen können, denn das ging halt nicht. Und im letzten Jahr hätten wir es vielleicht machen können, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da waren einfach die Risiken zu groß und die wollte ich nicht persönlich auf mich nehmen, sonst hätten wir als Vorstand wirklich persönlich gehaftet, wenn da irgendwas schiefgelaufen wäre. Das Risiko wollten wir dann ehrlich gesagt auch nicht eingehen. Aber wir haben dann Martinstütenaktionen gemacht. Also wir haben dann trotzdem Martinstüten gepackt für die Kinder im Viertel. Zu einem abgespeckten Preis auch im ersten Jahr und haben die dann verteilt. Und das kam also wirklich super gut an und ich denke, also das hat uns auch als Vorstand so ein bisschen zusammen geschweißt. Das war genau die gleiche Reaktion dann auch. Und ich denke mal, dass wir aus der Pandemie, aus dieser schlimmen Zeit eigentlich fast schon ein bisschen gestärkt hervorgegangen sind.
Ja, das Gefühl hatte ich bei uns dann auch.
Mhm. Ne?
Ja.
Ja, dann zeigt sich eigentlich, ob so Strukturen funktionieren oder nicht.
Ja.
Wie sieht das Stadtbad in 65 Jahren aus und was machen Sie bei einem Besuch?
Ha. Ja, gute Frage. Also 65 Jahre ist ja ein sehr langer Zeitraum. Mhm. Deswegen bin ich überzeugt, dass die Stadt das bis dahin geschafft hat, auch den Rest zu entwickeln. Mhm. Unser Geländeteil, hoffe ich, wird einfach ähnlich bleiben, wie er jetzt schon ist. Wir haben uns ja durch diese Stadtbadinitiative, hatte ich ja gerade schon erzählt, zur Aufgabe gemacht, dass es immer wieder neu auch was zu entdecken gibt und dass es niemals langweilig wird, uns zu besuchen und dass wir ja immer wieder Überraschungen auch haben für denjenigen, der da vorbeikommt.
Welcher Teil des Stadtbads ist das denn?
Achso, wir haben das Außengelände, also einmal, wo das diese Becken. Beiden großen Becken sind. Mhm. Und wenn man von der Gerberstraße aus reinkommt, gibt es da so einen kleinen Raum, die alte Werkstatt des Geländes, der ist auf der rechten Seite, da haben wir jetzt unser Café drin gehabt. Die ganze Zeit wird aber jetzt in der Zwischenzeit wieder zur Werkstatt umgebaut. Also es ist alles ein bisschen flexibel bei uns. Wir müssen uns ja auch darauf einrichten, wie die Baustellen da vorangehen, auch mit der Stadt, die da ja jetzt auch Dinge abreißt und umbaut. Also das muss man einfach, ja.
Und wenn die Häuser dann wegkommen, was soll dann da hinkommen?
Mhm. Erstmal kommt da gar nichts hin. Also da kommt so eine Baustellensicherung hin. Und dann wird erstmal weiter geschaut, dass wie die Nutzung aussehen könnte für diese Orte, damit man die dann wieder füllen kann. Mhm. Aber es braucht auch diese Einfahrt, damit man das Stadtbad als solches entwickeln kann, damit überhaupt Baugeräte reinfahren können und man da, also diese Einfahrt ist jetzt einfach auch viel zu klein.
Also ich persönlich finde das so ein bisschen schade, weil das macht auch die Straßenflucht so kaputt, diese ursprüngliche Straßenflucht mit den Häusern. Wäre schön, wenn da wieder irgendwie sowas hinkommen würde. Oder,
das verstehe ich, ja.
Oder, also das habe ich jetzt in Budapest auch gesehen, wenn so alte Häuser, also zwischen alten Häusern ein altes Haus, was marode ist, abgerissen wird, dann haben die da wohl auch eingezäunt, einen Spielplatz und so ein, nicht Park, das ist zu groß gegriffen, aber so ein Aufenthaltsbereich gemacht, wo dann Bänke sind, Spielplatz ist.
Klingt auch gut.
Also wirklich praktisch die Baulücke genutzt für die Öffentlichkeit. Mhm. Ne? Das wäre natürlich schön, wenn man da sowas entwickeln könnte. Ne? Aber das geht natürlich erst wahrscheinlich, wenn alles fertig ist.
Also was klar ist ja, dass unser Bereich immer öffentlich zugänglich sein wird. Mhm. Jetzt ist natürlich, wahrscheinlich wird es schon so sein, dass es nur tagsüber so ist und dass es abends irgendwie so eine Art Tor da doch gibt. Dass man das bewacht hat, so ein bisschen. Ne?
Fände ich auch gut, ja.
Und ansonsten wird es immer ein offenes Areal sein, wo auch die Bürgerschaft zusammenkommen kann und wo man sich treffen kann, Ideen entwickeln kann, was umsetzen kann, einfach nur zu Besuch kommen kann. Und das bleibt auch in 65 Jahren. Was im Inneren des Stadtbades dann passiert, das ist ja noch ein bisschen offen. Es gibt da allerhand Ideen zur kommunalen Nutzung, die da reinkommen können. Und da ist die Stadt ja jetzt auch auf dem Weg, das zu qualifizieren.
Gibt es da schon irgendwie Ideen? Oder?
Oh, es gibt unzählige Ideen, aber noch nichts, was spruchreif wäre. Und deshalb warten wir da noch ein paar Jahre ab. Aber in 65 Jahren sollte das fertig sein.
Warten wir es ab, ja. Genau.
Was macht den Bahnbezirk in 65 Jahren aus? Wie sieht eine Wohnungsanzeige für den Alexanderplatz aus?
In 65 Jahren?
Ja, das
oder,
weiß ich jetzt auch nicht genau.
Oder jetzt? Also eine Wohnungsanzeige wäre natürlich, so spontan würde man sagen, traumhafte Altbauwohnung im ursprünglichen Zustand mit traumhaftem Blick auf den Alexanderplatz, die grüne Oase Krefelds. Und
Sie wohnen direkt auch auf dem Platz, oder?
Nee, ich wohne Schwertstraße, gegenüber Blauer Engel, auch schön. Ja, also wie gesagt, schöne renovierte Altbauwohnung mit historischem Charme. So in der Art würde es wahrscheinlich dann aussehen. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass der Alexanderplatz so in der Form, wie er jetzt auch ist, erhalten bleibt. Also
das denke ich doch auch. Es hat da schon einen sehr speziellen Charakter. Da wird sich ja nicht so viel verändern. Also
ja, ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, dass Hauseigentümer gerne so aus Gründen des Profits versuchen, aus den schönen alten Häusern mehr rauszuholen, als vielleicht rauszuholen ist. Und dann die Wohnungsaufteilung oder überhaupt die Aufteilung im Haus so stark verändern.
Ja, das.
Also ich habe das häufig
aber
gesehen.
Aber viele sind doch auch denkmalgeschützt dort, oder? Da kann man gar nicht so viel machen, oder?
Weiß ich gar nicht. Mhm. Also nicht alle. Und es ist immer die Frage, was ist denkmalgeschützt? Nur die Fassade?
Ja, es ist ja meistens so, das stimmt.
Und nicht das Innere. Und ich habe das also schon in vielen Häusern gesehen. Dann wird das Vorderhaus wird als Apartment gemacht, das Hinterhaus, also der Flügel auch wieder als Apartment. Das sind dann so ganz kleine Sachen. Eigentlich die Wohnungsstruktur wird dadurch zerstört, dieses klassische Krefelder Haus. Und das finde ich immer sehr schade. Und da wäre natürlich schön, wenn das Eigentümer einsehen würden und dann auch.
Dann lieber den Nutzer oder die Nutzerin suchen, die dazu passt und nicht andersrum.
Genau, genau. Mhm. Ja.
Ja.
So. Ich habe jetzt Quiz.
Ich auch.
Okay.
Ja gut, ich frage mal einfach.
Okay. Ja.
Welche Veranstaltungen organisierten Vereine und Initiativen in diesem Sommer wirklich? A. Erster Aktionstag für Senioren auf dem Rathausplatz. B. Seniorentreff im Nachbarschaftszimmer Alte Samtweberei. Oder C. Seniorenzirkel in der Mediothek.
Boah, das weiß ich nicht.
Raten.
Kann das A sein?
Ich tippe A ist jetzt richtig.
Ja?
Ja.
Glück gehabt. Okay.
Gratulation.
Super. Was wurde im letzten Jahr versteigert, um damit die Initiative Krefeld für Kinder zu unterstützen? A. Sonnenschirme. B. Liegestühle. C. Kühlboxen.
Ich glaube Liegestühle.
Liegestühle ist richtig, ja. Okay. Gut.
In 2020 sprach man weltweit über 4 Mitglieder des Entomologischen Vereins Krefeld. Warum? A. Sie entdeckten eine bislang unbekannte Insektenspezies. B. Sie kreierten ein Gericht aus den Fäden der Gespinstmotte. C. Sie haben eine Studie über den dramatischen Insektenrückgang veröffentlicht und bekamen die Stadt-Ehrenplakette verliehen.
Eindeutig C.
Ja, also das hätten wir jetzt auch alle gewusst.
Ne? Das muss man wissen, ja, genau.
Das ist aber, ich finde das schon erstaunlich, wie viele Menschen das nicht wissen, obwohl die ja so berühmt sind, über Krefeld hinaus, ne? Also weltweit eigentlich für diese Studie. Und dafür sind sie ja relativ unbekannt hier.
Das stimmt, ja. Aber die sind jetzt auch umgezogen, ne? Ja. Die haben jetzt ein richtig, repräsentative Räumlichkeiten gekriegt. Aber da muss man sich mal vorstellen, die haben über Jahrzehnte haben die das gemacht, ne?
Ja.
Das ist Wahnsinn, ja. Welche Krefelder Initiative feierte in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen? A. Krefelder Musikerinitiative e.V. B. Krefelder Fachkräfteinitiative Krefeld kann was. Und C. Initiative Folklorefest Krefeld e.V.
Also ich weiß, dass das Folklorefest ein Jubiläum gefeiert hat, aber ich weiß nicht, ob es das 20-jährige war. Ich schätze mal C.
C wäre richtig, ja. Passt.
Sehr schön.
Okay.
Okay, ich glaube, jetzt sind wir am Ende.
Sind wir durch?
Ja.
Ja, ne?
Das hat Spaß gemacht.
War gut, ne? Ja. Irgendwie.
Lustig.